Augsburg, meine Stadt.
Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich spreche mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichte hören und erfahren, was sie bewegt. Heute zu Gast eine junge Frau, die schwere Schicksalsschläge hinter sich hat. Innerhalb weniger Wochen verlor sie ihre Mama, ihren Opa und ihre Uroma. Dennoch wurde sie kurz darauf Weltmeisterin im Kickboxen. Unglaublich, finde ich. Herzlich willkommen, Alina Strede.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Wir sprechen heute über jede Menge. Mich interessiert erstens natürlich, wie hast du diesen Verlustschmerz ertragen damals? Das war im Winter 2022. Wie konntest du gleichzeitig die Kraft aufbringen, dann noch Weltmeisterin zu werden, ganz kurz danach? Außerdem will ich wissen, wie ist es so, auf der Matte zu stehen, was auszuteilen, Schläge und Kicks, aber auch einzustecken? Oder einfach gesagt, wie weh tut denn dieser Sport, den du da machst? Und am Ende sprechen wir noch über dein Augsburg. Was machst du in der Stadt, wenn du dich mal nicht sportlich prügelst? Und was sind deine Hobbys, was sind deine Lebensträume? Wir fangen jetzt aber von vorne an. Du bist 19, glaube ich.
Ja.
Hast gerade deine Ausbildung zur Steuerfachangestellten abgeschlossen.
Richtig.
Und hast also einen ganz normalen Job. Bist eine ganz normale junge Frau auf den ersten Blick. Wäre da nicht der Sport des Kickboxen? Erzähl doch mal bitte, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, Kickboxerin zu werden.
Also meine Mama war früher Kickboxerin im Hobbysport und hat mich alles ausprobieren lassen an Sport, was es Augsburg fast zu bieten hat, und hat mich letztendlich auch ins Kickboxen gebracht. Und da hat es mir am besten gefallen und dabei bin ich einfach geblieben.
Du hast aber auch Tanzen und so ausprobiert, oder?
Genau, einfach alles. Singen, Tanzen, Musicalschule. Ich wollte immer Schauspielerin werden. Und irgendwann hat es mich dann einfach beim Kickboxen gefesselt und ich bin dabei geblieben, genau. Nochmal zum Beruflichen. Ich habe meine Steuerfachangestelltenausbildung abgeschlossen, das ist richtig. Aber ich habe ja jetzt den Weinhandel Vino Don Ernesto meines verstorbenen Opas zusammen mit meiner Oma in Augsburg übernommen. Also ich bin jetzt dort tätig.
Gut, dass du das sagst. Da sprechen wir später auch noch im privaten Teil quasi drüber. Kommen zurück zum Kickboxen. Du hast also das Kickboxen ausprobiert mal. Wie war das denn? Kannst du dich erinnern, als du zum ersten Mal auf der Matte standest, als du zum ersten Mal deine Kicks und Schläge ausgeteilt hast?
Also am Anfang war ich so begeistert davon, weil der Trainer vorne an der Matte steht und natürlich ein bisschen dunkleren Ton hat und dir jetzt sagt, was du zu machen hast und dich quasi so an den Sport fesselt. Und du kannst deine ganze Kraft, deine ganze Power vom Alltag dort rauslassen. Du kannst deinen Körper selber besser einschätzen, besser kontrollieren, lernen, wie du mit deinem eigenen Körper auch in jungen Jahren umgehst. Und genau, deswegen, so waren meine ersten Eindrücke und natürlich das auch noch als Kind ein bisschen spielerisch. Man lernt neue Freunde kennen, die dasselbe machen wie in jedem Hobby.
Es klingt aber so ein bisschen auch nach Drill, so nach Bundeswehr irgendwie Stimmung, wenn du da sagst, der Trainer steht am Mattenrand und gibt da Kommandos. Was magst du daran oder was fesselt dich daran?
Also durch den Sport habe ich sehr viel Disziplin gelernt, auch durch dieses Durchhalten. Du musst durchhalten, du musst etwas durchziehen, auch in jungen Jahren. Und das kann man sehr gut auf den Alltag widerspiegeln. Also ein Kind oder man muss generell in jedem Sport den Willen haben, es auch wirklich machen zu wollen. Man kann keinen dazu zwingen. Und wenn man den Willen hat, dann lernt man eben solche Fähigkeiten, die sehr wichtig für mich, für den Alltag waren, auch einen Halt zu haben und wissen, wie man mit sich selbst auch umgeht.
Ich glaube, dieser Willen und überhaupt diese Disziplin waren ja für dich ganz, ganz wichtig, auch nach den drei Schicksalsschlägen, die ich schon angesprochen habe, über die wir später noch sprechen. Wir wollen aber vielleicht erstmal klarstellen für die Menschen draußen, die gar nicht so wissen, Kickboxen, was ist das eigentlich? Point Fighting ist ja, glaube ich, diese Unterkategorie, die du da ausübst. Vielleicht kannst du kurz erklären, Kickboxen ist ja Treten und Schlagen mit Handschuhen quasi. Was ist dann Point Fighting genau?
Point Fighting ist quasi die schnellste Disziplin vom Kickboxen. Das ist ein Punktesystem, deswegen geht es um Schnellkraft, eher Technik und Präzision. Genau, also in einem Kampf ist zum Beispiel das Regelwerk, dass es nach Punkten geht. Und zum Beispiel ein Kick zum Kopf gibt 3 Punkte, ein Schlag gibt 1 Punkt mit der Faust. Und am Ende hat derjenige gewonnen, der mit den Punkten überlegener ist.
Das heißt, wenn wir uns jetzt hier im Podcast-Studio gegenüberstehen würden, ich traue mich natürlich nicht, aber du würdest versuchen, wahrscheinlich einen Kick zum Kopf bei mir erstmal zu machen, oder? Um da Punkte abzustauben.
Das ist quasi die Technik. Also ich muss gucken, wo bist du frei, wo kann ich dich treffen und wo werde ich selbst nicht getroffen. Das ist der Hauptpunkt. Also klar, wenn du am Körper frei bist, schlage ich lieber zum Körper als ganze Zeit zum Kopf, wo du die Deckung hast. Weil das gibt ja, das raubt mir Luft und das gibt keine Punkte.
Ich stelle mir das auch so ein bisschen vor wie beim Fechten, wo man ja auch versucht, den anderen zu erwischen und zu treffen am Körper, aber selber auch ausweichen müssen. Also ganz spannend, ganz intensiver Sport, über den wir später auch noch sprechen. Jetzt hast du dann wahrscheinlich relativ schnell gemerkt, du bist ganz gut in dem, was du da machst. Gab es da einen gewissen Zeitpunkt?
Ja, also ich würde sagen, mit 12 habe ich mich in Deutschland bei den Qualifikationsturnieren langsam etabliert und bin bei der Rangliste aufgestiegen, sodass ich bei den Kaderlehrgängen von der deutschen Nationalmannschaft teilnehmen durfte und letztendlich dann auch von den Bundestrainern in die Nationalmannschaft gerufen wurde und aufgestellt wurde. Und so ging quasi vom Deutschraumkämpfen in sehr jungen Jahren auch das internationale Kämpfen los. Und das war für mich riesengroß. Also ich habe mir nie eingestanden, war es wirklich, bin ich wirklich so gut, dass ich da jetzt mithalten kann. Aber es hat mir so viel Spaß gemacht und ich habe auch kontinuierlich trainiert.
Und du hast immer in Augsburg trainiert, glaube ich, oder?
Ja, ich habe immer in Augsburg trainiert. Für die letzte WM Maurizio Granieri war immer schon mein Trainer und jetzt für die letzte WM hat er mich auf jeden Fall auch vorbereitet. Er ist auch ein absoluter Profi im Pointfighting, 12-facher Weltmeister und mit seinem Personal Training bin ich jetzt sehr gut aufgestellt.
Der Maurizio ist übrigens auch hier im Podcast-Studio, hockt im Hintergrund von dir, trinkt gerade seinen Kaffee. ja. Also wirklich eine schlagkräftige Runde. Heute geht es natürlich um dich, aber vielleicht wäre auch mal Maurizio ein Kandidat für unseren Podcast. Müssen wir mal schauen.
Auf jeden Fall. Er macht jetzt auch mein Management, deswegen ist er immer überall dabei. Managt mich natürlich auch mental. Das ist auch sehr wichtig als Vorbereitung. Aber er ist schon mein größtes Vorbild, was Kickboxen angeht.
Wenn wir zurück auf die Matte gehen, da ist ja dann einiges erlaubt, Schläge zum Kopf, ganz schön brutal, so als Laie oder auch zum Körper sonst. Gibt es denn was, was nicht erlaubt ist, was verboten ist?
Die Trefferflächen sind Körper und Kopf. Natürlich sowas wie Tiefschläge sind nicht erlaubt oder wie im K1 Knie. Das Knie dürfen wir im Pointfighting und im Kickboxen nicht benutzen. Ellenbogen sind nicht erlaubt, ganz normal Kicks und Schläge zum Kopf und Körper. Genau, K.O.s sind im Pointfighting erlaubt. Also sowie technische K.O.s als auch K.O.s durch einen präzisen Schlag.
Gingst du schon mal K.O.?
Tatsächlich nicht.
Und hast du schon jemanden?
Nicht in einem Kampf.
Okay, im Training schon?
Im Training, ja. Des Öfteren habe ich Sterne gesehen.
Okay, wie fühlt sich das an?
Also so ein komplettes K.O. durch einen Schlag, sowas wie Gehirnerschütterungen sind sehr unangenehm, da ist einem schlecht oder man hat halt kurz einen Blackout, aber den Schmerz eines Schlags spüre ich im Kampf nicht. Also man ist so voller Adrenalin oder so aufgewärmt, dass man nicht wirklich Schmerz spürt. Das kommt immer erst danach.
Und aus diesen Schlägen lernt man wahrscheinlich auch jede Menge, oder? Dass man auf jeden Fall die Deckung irgendwie besser hat oder
richtig.
Ähnliches.
Das heißt, an diesen Punkten darf man auf gar keinen Fall aufgeben, weil es gibt immer Niederschlag oder man sagt, ey, heute war man super schlecht oder heute hatte man die Deckung offen, aber da muss man am nächsten Tag einfach wieder dran arbeiten und weitermachen.
Jetzt nehmen wir uns doch bitte mal gedanklich mit auf die Matte. Du hast schon gesagt, da steckt jede Menge Arbeit dahinter in der Vorbereitung. Wenn jetzt dann der Tag eines Wettkampfs ist, du auf die Matte gehst, gegen jemanden kämpfst, wo bist du dann mit dem Kopf? Bist du da total fokussiert? Hörst du Musik? Hast du bestimmte Rituale, die du einhältst vorher?
Genau, also ich bin total fokussiert. Meistens ist die Halle ja super voll, aber das blende ich immer total aus. Also ich bekomme die Zuschauer gar nicht mit. Ganz wichtig ist es immer nur auf den Trainer zu hören in der Zeit. Was ich auch nicht mache, ist, ich schaue mir auch nicht den Gegner an. Es ist egal, wer kommt. Ich stelle mich in die Matte und messe mich damit. Also ich habe nie Angst, ey, der ist größer oder hat längere Beine. Darauf fokussiere ich mich überhaupt nicht, sondern nur auf mich, dass ich beruhigter bin. Aufregung ist gut und normal, aber keine Angst haben, das ist ganz wichtig. Und gut auf den Trainer hören, der hinter dir sitzt. Und dann höre ich eigentlich kein Jubel, kein Anfeuern oder sowas, sondern nur das, was der Trainer sagt.
Aber du kämpfst nur gegen andere Frauen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt Gewichtsklassen und Altersklassen. Mittlerweile bin ich jetzt bei 18 bis 35, also bei den Erwachsenen. Und dann gibt's Gewichtsklassen und dann weiß man aber nicht, wer der Gegner ist.
Tolle Überraschung dann, wenn jemand vor einem steht, natürlich, der sehr athletisch und stark und furchteinflößend aussieht. Ist dir das auch schon mal passiert?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt viele größere Mädels, die auch längere Beine haben. Aber dann denke ich mir, ich bin halt schneller und flinker und muss eine andere Technik und eine andere Strategie einsetzen, als ich zum Beispiel bei kleineren Gegnerinnen machen würde. Das ist dann viel... Wie hat man sich vorbereitet auf verschiedene Gegner, verschiedene Sparringseinheiten?
Wie sind so die Nächte vor Wettkämpfen bei dir? Kannst du da ruhig schlafen?
Also ich bin immer aufgeregt und ich selber mache mir auch sehr viel Stress. Oh Gott, was ist, wenn ich nicht das zeigen kann, was ich kann? Was ist, wenn ich einen schlechten Tag habe? Oder ja, da gehen ganz viele Gedanken durch den Kopf, aber tatsächlich sieht Mauri schon an meinem Blick, was durch meinen Kopf geht und meistens spreche ich mit ihm und er gibt mir so ein gutes Gefühl und motiviert mich auf eine sehr gute Art und Weise, dass ich wieder runterkomme und auch schlafen kann, weil Schlaf ist sehr, sehr wichtig vor einem Kampf.
Was macht er denn da genau? Also was sagt er dir da, was dich so beruhigt? Das kann vielleicht auch für den einen oder die andere Hörerin ganz spannend sein.
Ja, ein Trainer kennt seine Schülerin meistens in- und auswendig. Wie reagiert sie in Angstsituationen, wenn sie aufgeregt ist? Wie ist sie im Kampf und vor dem Kampf? Und er sagt mir, beruhig dich, das wirst du schaffen, das kriegen wir zusammen hin. Bleib konzentriert, bleib fokussiert, mach dir keinen Stress, weil wenn du davor psychisch sehr viel Stress machst, dann gehst du schon mit einer Angsthaltung in den Kampf. Und er sagt immer, hab Spaß dabei. Das ist deine Leidenschaft, dein Hobby. Geh mit einem Lächeln rein und hab einfach Spaß, bleib fair.
Und das Schlimmste, was passieren kann, ist ja, dass du mal verlierst, oder?
Ja, also was heißt verlieren zum Beispiel die Silbermedaille? Wenn man die Silbermedaille bekommt, dann ist es für mich schon wie verlieren, weil mein Ziel ist immer Gold. Und sowas wie Silber will ich gar nicht akzeptieren. So. Ja, natürlich ist Silber auch gut, weil man hat ja viele Vorkämpfe oder Bronze, dritter Platz hatte ich natürlich auch alles. Aber mein Ziel ist Gold und wenn ich mal eine Niederlage habe und jemand besser war, akzeptiere ich das, bin auch fair und analysiere meinen Kampf und gucke, was ich das nächste Mal besser machen kann.
Ich glaube, das ist so ein Element, das ganz viele Spitzensportler auch verbindet. Ich hatte ja auch schon Spitzenkanutinnen und FCA-Spieler und einen Weltklasse-Segler und alle möglichen Sportler da. Und alle hat eigentlich verbunden, dass sie gesagt haben, Zweiter, ich weiß nicht.
Ja, das ist auch die Einstellung. Man kann nicht einen zweiten Platz akzeptieren, wenn man so viel dafür getan hat. Aber natürlich bin ich jetzt nicht so, oh, die war so unfair oder so, sondern ich analysiere mich selber und das ist auch manchmal sehr wichtig zu verlieren. Manchmal braucht man sowas, um runterzukommen, um wieder noch mehr für den nächsten Kampf geben zu können.
Jetzt haben wir heute einen Donnerstagmittag. Ihr seid zusammen hier ins Studio nach Augsburg-Lechhausen gekommen. Trainiert hast du heute noch nicht. Das kommt heute Abend noch, oder?
Genau, weil es gerade so heiß ist draußen und es noch recht am Anfang der Kampfvorbereitung ist, trainiere ich abends und morgens. Morgens gehen wir meistens laufen, machen Ausdauer und abends kommt dann Kraft- und Techniktraining.
Das heißt, du trainierst zweimal am Tag, 7 Tage die Woche? Nee, wahrscheinlich nicht, oder?
Also ein Tag, zum Beispiel der Sonntag, der muss immer zum Ausruhen der Muskeln, zum
Regenerieren
sein, genau. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn man die ganze Zeit durchtrainiert, dann werden die Muskeln auch müde und es kommt Muskelkater. Also es ist sehr wichtig, richtig zu trainieren. Nicht immer bis zur äußersten Belastungsgrenze, sondern so, dass man auch weiter trainieren kann am nächsten Tag.
Also 12-mal die Woche ungefähr Training in der Woche?
Richtig, ja.
Ganz schön viel. Wie lange trainierst du dann jeweils?
Meistens ist es tatsächlich nur eine Stunde oder eineinhalb, aber effektiv. So kann man sich auch, finde ich, sehr gut motivieren, das richtige Training machen und am nächsten Tag wieder am ganzen Tag ungefähr 2,5 Stunden trainieren. Und so kann man das, so verbinde ich das auch gut mit dem Alltag.
Da kommen wir gleich drauf, wie das Ganze eigentlich in deinen Alltag passt, weil du hast ja auch noch andere Sachen zu tun. Bist ja nicht nur Sportlerin. Vielleicht kurz nochmal zum Training zurück. Gibt es auch Sachen, die du richtig ungern machst oder wo du mal sagst, boah, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf, aber es muss sein?
Also ich finde tatsächlich, Laufen in der Früh ist, da brauche ich wirklich Motivation, weil am Anfang, wenn man das Joggen beginnt, dann schafft man nicht so viel. Also man baut sich die Ausdauer ja auf. Und irgendwann freut man sich, dass man die gleiche Laufstrecke super gut geschafft hat, aber der Weg dahin ist schon anstrengend. Laufen ist nicht meine Lieblingssportart.
Kann ich voll nachvollziehen, geht mir genauso.
Ich bewundere die, die gerne laufen und auch in der Früh das brauchen, laufen zu gehen. Ich wäre gerne so, aber das ist leider mein Schwachpunkt.
Zumindest danach fühlt man sich besser, glaube ich.
Auf jeden Fall, danach fühlt man sich immer besser nach dem Sport.
Das heißt, du trainierst sehr, sehr viel, hast auch noch eben deine Ausbildung gerade abgeschlossen zur Steuerfachangestellten, arbeitest im Weinhandel, hast also jede Menge zu tun. Bleibt da eigentlich noch für eine junge Frau, wie du es bist, 19 Jahre alt, Zeit für Freizeit?
Also man muss definitiv Prioritäten setzen. Ich schaffe es auch am Wochenende, mich mit Freunden zu treffen. Das brauche ich auch manchmal zum Abschalten. Aber dieser Ausgleich Sport und Arbeiten ist für mich sehr wichtig. Deswegen ziehe ich das Training meistens vor, weil wenn es stressig in der Arbeit ist, kannst du es super gut im Training abbauen und dann auch gut schlafen, was wichtig für den nächsten Tag ist. Also das ist quasi so meine Regel. Aber ich tue mit dem Weinhandel auch das, was ich liebe. Also ich könnte da 12 Stunden arbeiten und das ist etwas, was ich von meinem Opa mit in die Wege geleitet bekommen habe und jetzt großziehen möchte. Und ich stehe hinter dem Produkt, ich stehe hinter der Arbeit, ich unterstütze meine Oma dabei. Deswegen geht die Zeit ziemlich schnell vorbei. Man muss einfach das tun, was man liebt und dann macht man es auch gerne.
Trinkst du den Wein auch oder bist du da ganz Spitzensportlerin?
Also in der Kampfvorbereitung trinke ich gar keinen Alkohol, aber außerhalb der Kampfvorbereitung natürlich, ich liebe den Wein.
Hast du auch italienische Wurzeln oder wo bist du eigentlich ursprünglich her?
Ich bin tatsächlich Deutsche, mein Opa auch, aber er war früher sehr viel in Italien unterwegs, vor allem in Norditalien und war sozusagen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und hat seine Winzer des Vertrauens kennengelernt, die ich dann sehr früh auch kennenlernen durfte, die mir beim Aufwachsen zuschauen konnten und somit haben wir eine sehr enge Verbindung zu unseren Winzern und können auch bestimmen, was in unserem Produkt enthalten ist mit Originalabfüllungen und sowas. Also ich wurde da reingeboren, war jeden Monat damals in Italien mindestens für ein Wochenende und fühle mich mit Italien sehr verbunden.
Hast du einen Lieblingsort in Italien?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also ich habe mich sehr viel am Gardasee als Kind aufgehalten, weil ich liebe Eis und am Gardasee gibt es super gutes Eis. Aber ich war auch schon in der Toskana, die ich sehr beeindruckend finde, weil umso weiter man den Stiefel runtergeht, umso mehr verändert sich die Landschaft. Und das finde ich sehr schön an Italien, auch der Lifestyle. Aber jetzt ein Lieblingsort, Verona, da halte ich mich oft auf. mein Trainer kommt zum Beispiel aus Sizilien, ist auch Italiener. Oh. Ja, und dort will ich auf jeden Fall mal hin, weil er schwärmt sehr von Sizilien.
Ich war dieses Jahr in Sizilien, 2 Wochen tatsächlich, einmal rundrum gefahren, Palermo gestartet und gegen den Uhrzeigersinn einmal rundrum. Wirklich ein Traum und ich glaube, Maurizio, wir werden uns später noch unterhalten darüber.
Mega, ich glaube, das könnte vielleicht mein neuer Lieblingsort werden, wenn ich den sehen darf.
Zurück zum Zeitmangel. Also du sagst zwar, du gehst mit Freundinnen und Freunden auch aus, feiern oder so, wirklich Party machen, Alkohol trinken, das ist schwierig, oder?
Also ich bin eh nicht so der krasse Fan von Feiern. Natürlich gehe ich auch mal in den Club, weil ich bin 19 Jahre alt und lebe meine Jugend auch. Aber ich trinke so gut wie nie beim Feiern, weil ich eigentlich das nie verstanden habe, Kopfweh am Morgen und die Dehydration in den Muskeln und so. Ich kann auch super tanzen und Spaß haben ohne Alkohol. Ja, aber ich mache ganz normale Unternehmungen. Ich gehe gern raus, ich reise gern. Ich schaue mir gern neue Orte an. Ich gehe gern essen. Ich liebe gutes Essen. Und dafür nehme ich mir auch Zeit. Ja, das ist sehr wichtig, auch mal für seine Seele etwas zu tun und den Ausgleich zu finden.
Da sprechen wir später noch über dein Augsburg, was du hier gern machst vielleicht, in welche Clubs du vielleicht gern gehst. Da warten wir noch ein bisschen, sprechen erst noch ein bisschen über den Sport. Zum Beispiel auch bei 19 sind natürlich auch andere Männer oder auch Frauen, je nachdem, ein Thema. Und wenn du jetzt, ich weiß nicht, ob du einen Freund hast, aber wenn du anderen Männern begegnest, ist da dein Sport auch ein Thema, dass die sagen, boah, krass, Kickboxen, da habe ich jetzt aber Ehrfurcht davor zum Beispiel?
Also viele sagen, boah, dir sieht man das Boxen gar nicht an oder du siehst gar nicht aus wie eine typische Kickboxerin. Und dann frage ich immer so ein bisschen provokant, wie sieht denn für dich eine Boxerin oder eine Kickboxerin aus? Ja, so richtige Mannsbilder oder sowas. Und das ist aber definitiv nicht so. Das ist so ein richtiges Klischee, finde ich. Nur weil es jetzt nicht eine typische Mädelssportart ist, dass man dann nicht wie ein typisches Mädchen aussieht. Also das ist schon immer das Thema. Und zusätzlich habe ich ja die Familienfirma, bin sehr selbstbewusst und manchmal können Männer damit nicht ganz so gut umgehen, vor allem Jüngere. Deswegen, ich würde sagen, ich brauche schon jemanden, der stabil neben mir ist. Zusätzlich habe ich ja auch die Schicksalsschläge mitgemacht und musste sehr früh erwachsen werden. Also ich brauche es nicht unbedingt, aber wenn mich jemand kennenlernen will, dann sollte der das aushalten können.
Wir sprechen jetzt genau über diese schweren Zeiten, die du schon angesprochen hast und die ich auch schon angesprochen habe. Wie gesagt, du hattest 3 Schicksalsschläge innerhalb sehr kurzer Zeit, Winter 2022. Kannst du selber vielleicht kurz sagen, was war da los?
Also erstmal zu meiner Mama, das hat mich am meisten getroffen, deswegen fange ich mit meiner Mama an. Die hat das erste Mal die Krebsdiagnose bekommen, als ich 12 war, und zwar mit 5% Überlebenschance, aber ich war immer so, Mama überlebt, natürlich, sie ist meine Heldin, natürlich überlebt Mama. Aber wenn man so krank ist, kann man nicht mehr viel machen und sie ist mein einziges Elternteil gewesen. Und deswegen habe ich schon angefangen, sowas wie Haushalt zu machen oder alltägliche Dinge, die sehr viel verlangt sind von einer 12-Jährigen, aber ich habe darüber gar nicht nachgedacht und sie hatte auch nicht die Chance, irgendwie was zu machen. Und meine Oma hat mich natürlich dabei auch unterstützt. Genau, und diese Krebsgeschichte ging dann 5 Jahre. Sie hat es 5-mal überstanden. Chemotherapien waren es, glaube ich, 3. Und Bestrahlungstherapien, Tablettentherapien, alles durchgemacht. Krankenhausaufenthalte. Und ja, auf jeden Fall hat sie es überstanden. Sie hat auch ihre Nachsorgetermine richtig gemacht. Und dann hat mich eines Tages meine Oma angerufen, deiner Mama geht's schlecht, komm bitte. Aber sie war ja geheilt vom Krebs, deswegen habe ich mir nicht so viele Sorgen gemacht. Sie hat sehr stark gehustet. Wir dachten, sie hat eine Lungenentzündung, ist dann gleich ins ZK gekommen. Und dann hieß es Krebs im Endstadium. Sie hat nur noch ein paar Tage. Und das so gesagt zu bekommen, war wirklich schwer. In der Kampfvorbereitung, kurz vor der Abschlussprüfung. Es gibt nie den richtigen Zeitpunkt. Aber ich habe auch ungefähr alles dann gestoppt und war nur noch im Krankenhaus und habe versucht, so viel Zeit mit ihr wie möglich zu verbringen. Das war sehr, ich konnte es nicht realisieren in dem Moment, weil Mama war ja gesund und Mama hat es immer überlebt. Wieso sollte sie jetzt auf einmal sterben? Genau. Es war sehr schwer für mich. Und ein paar Tage später ist mein Opa dann noch ins Krankenhaus gekommen, wegen Nierenversagen. Das hatte er schon länger. Mein Opa war auch ein sehr selbstbewusster Mann mit Lederjacke und Prada-Brille und langen schwarzen Haaren, der immer gesagt hat, er möchte explizit nicht an sowas wie eine Dialyse oder Therapien machen oder Beine abnehmen, weil er nicht so leben möchte. Und das war einfach seine Entscheidung, die wir akzeptieren mussten. Und damit konnte ich mich schon länger auseinandersetzen. Aber das mit Mama ging einfach plötzlich und schnell. Und ich war jeden Tag bei ihr und dachte mir, warum?
Krass. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich bin 34. Ich wüsste nicht, ob ich jetzt abgeklärter damit umgehen würde, wie du jetzt mit 19 oder 18. Wie war das denn im Krankenhaus? Du hast gesagt, du warst jeden Tag da. Ich glaube, 10 Stunden teilweise oder so. Was hast du da gemacht?
Also ich bin wirklich aufgestanden und direkt ins Krankenhaus gefahren. Ich bin auch öfters im Aufzug stecken geblieben. Grüße ans ZK. Bisschen Angst jetzt davor. Aber ich bin ja immer Aufzug gefahren zu meinem Opa und zu meiner Mama. Und ich habe gesehen, wie es Tag für Tag wirklich meiner Mama schlechter ging. Und ich habe immer nach einer Lösung gesucht. Und man fühlt sich so hilflos, wenn man nichts machen kann. Und man fragt die Ärzte, gibt es keine Medikamente, Behandlungsmöglichkeiten, die wir jetzt noch machen können? Und der Krebs war so verstreut, und die Leberwerte waren so schlecht, dass man nichts mehr machen konnte. Und irgendwann habe ich mich dafür eingesetzt, ein sehr schönes Palliativzimmer für sie zu organisieren. Und sie ist dann dorthin gegangen, ich habe es ihr eingerichtet mit Pflanzen, Boxhandschuhe, Bilder von uns, alles, was sie im letzten Moment noch sehen soll. Und ja, mich damit zu beschäftigen, war krass, aber ich habe es gemacht, ohne darüber nachzudenken. Ich habe es gemacht, weil es jetzt so sein muss. Ich habe meiner Mama auch so Fragen gestellt, Mama, wie ist es, wenn ich irgendwann mal ein Kind bekomme? Ne, man fragt ja immer die Mama. So, gib mir noch jetzt Tipps oder solche Sachen wie, oh mein Gott, das ist der letzte Moment. Ich muss jetzt Mama noch fragen, was ich sie später nicht mehr fragen kann. Oh ja, das war eine extrem belastende Zeit. Und ich habe es tatsächlich noch geschafft, die Kraft irgendwie aufzuwenden, um spät abends noch ein bisschen zu trainieren. Aber ich habe daran gedacht, also für mich gab es die WM nicht mehr. Also ich habe gesagt, ich kämpfe die WM natürlich nicht. Es ist was Schreckliches in meiner Familie, da geht das einfach vor. Aber meine Mama hat letztendlich gesagt, doch Alina, bitte mach das. Du verlierst dadurch deinen Halt nicht. Das ist etwas, was du liebst. Und ich möchte, dass du dorthin gehst. Dann habe ich sie angeschaut und gesagt, okay, aber ich gewinne für dich. Und deswegen hatte ich die Motivation, überhaupt dorthin zu fliegen. Und ja, letztendlich habe ich es geschafft, für sie Gold zu holen.
Krass. Also passiert auch nicht bei jedem Podcast, aber das ist wirklich eine Geschichte, wo man sich denkt, das kann man sich doch gar nicht ausdenken irgendwie. Also Wahnsinn. Und wie du es überstanden hast. Du hast gesagt, du bist dann wirklich nach dem Tod deiner Mama, ich glaube 2 Tage oder einen Tag später, in die Türkei geflogen zur WM.
Genau, also am 11.10. ist meine Mama gestorben. Am 27.10. dann mein Opa und einen Tag später, damit hat keiner gerechnet, ist meine Uroma gestorben. Die war noch mit mir auf der Beerdigung von meiner Mama. Die hatte auch keine Krankheiten. Klar, sie war schon 90 Jahre alt, aber noch eigentlich recht fit. Und sie ist halt einfach mit Mama und meinem Opa gegangen, weil das ihr so sehr wehgetan hat. Also ich glaube, dieses Broken-Heart-Syndrom, wenn du schon mal was davon gehört hast, so würde ich das beschreiben, wenn die Ärzte einfach sagen, die liegt plötzlich im Sterben und ist auch mitgegangen. Genau, das war für mich sehr krass und einen Tag später ging schon der Flug zur WM. Also es war, ja, alles auf einmal.
Gar keine Zeit eigentlich gehabt, groß das zu verarbeiten, oder? So viele schreckliche Eindrücke und Erlebnisse.
Nee, ich glaube, verarbeitet habe ich es immer noch nicht. Ich glaube, vollständig verarbeitet Ich denke jeden Tag an die. Ich denke, das waren meine ersten Todesfälle, die ich überhaupt erleben musste. Und ich weiß gar nicht, wie man sowas so richtig verarbeitet. Ich glaube, man lernt einfach nur damit zu leben und positiv auf das Leben zu schauen. Es war auf jeden Fall eine krasse Zeit. Ich kann davon sehr viel erzählen und es hilft mir auch zu erzählen. Also jeder, der sowas Ähnliches vielleicht durchmacht, erzählt es, auch wenn es 50 Mal die gleiche Geschichte ist, oder lasst es auf jeden Fall raus, weil wenn man es runterschluckt und nicht versucht zu verdrängen, dann wird es auf jeden Fall schlimm und man kommt in ein vielleicht auch dunkles Loch. Und da habe ich immer versucht, mich davor zu bewahren.
Das ist, glaube ich, ein sehr guter und wertvoller Tipp, den du da gibst. Und ich denke, es gibt viele Menschen da draußen, die auch gerade vielleicht zuhören, die ähnliche Schicksalsschläge erlebt haben. Also dein Appell, drüber reden, ist, glaube ich, auf jeden Fall der richtige Weg. Bist du auch noch oft am Grab oder an den Gräbern?
Ja, tatsächlich ist es immer eine Überwindung, zum Grab zu gehen, weil das für mich sehr traurig ist und ich dann sehr viel weine, wenn ich einmal anfange. Aber natürlich gehe ich auch zum Grab und besuche das Grab, aber ich habe eher die Einstellung, dass ich glaube, dass Mama immer dabei ist oder die immer dabei sind. Also ich glaube nicht, sie ist nur am Grab, sondern wenn ich schaue viel mehr in den Himmel und denke an sie oder an meinen Opa. Und ich glaube auch, die schauen jetzt gerade zu und begleiten mich. Also so, ich fühle mich immer verbunden. Ich fühle mich immer, oder ich sag immer sehr viel Danke, wenn etwas Gutes passiert. Ich schätze die guten Sachen viel mehr jetzt, weil ich weiß, wie hart das Leben sein kann.
Ich glaube, die drei sind auch gerade sehr stolz auf dich, auch wie reflektiert du dich äußerst. Gut ab. Genau, du bist dann zur Kickbox-WM in die Türkei geflogen. Kannst du so ein bisschen schildern, wie war das? Also du bist da hingeflogen mit den Eindrücken, den Schrecklichen von zu Hause, kommst dann da an bei einem Wettkampf, was ja eine positive Sache ist, alle sind hochmotiviert und haben wahrscheinlich auch Spaß dabei. Muss ja komisch sich angefühlt haben, oder?
Ja, ich hatte eine Vertrauensperson dabei, meinen Trainer Mauri. Und er war tatsächlich auch im Krankenhaus sehr oft dabei, weil er eigentlich gekommen ist, um mich zu trainieren. Somit hatte ich quasi schon einen Halt. Also ganz alleine habe ich es nicht geschafft, sondern mit sehr viel Unterstützung von ihm. Und er weiß, was ich mental durchgemacht habe und hat mich natürlich auch mental anders vorbereitet als zum Beispiel andere Kampfsportler, die das jetzt nicht durchmachen mussten. Und dadurch habe ich mich in dem Moment sehr sicher gefühlt und konnte auch den Willen erbringen, das jetzt durchzuziehen. Und ich dachte mir, egal welcher Gegner, ich gebe mein Bestes. Ich habe nicht ansatzweise so viel Vorbereitung gehabt wie normalerweise, aber ich habe drei Engel, die mir jetzt sehr viel Kraft geben. Und wer will das überbieten, dachte ich mir. Und mit der Einstellung habe ich auch versucht reinzugehen. Für mich war es nur sehr schlimm, als ich gewonnen habe, weil ich gesehen habe, andere, die gewonnen haben, haben halt ihre Eltern angerufen über FaceTime oder sind in die Arme ihrer Mama gerannt, und in dem Moment habe ich zwar gewonnen, aber ich bin rausgegangen und mir sind Tränen gekommen, weil ich wollte auch Mama anrufen oder so. Aber ich habe sie einfach gezeigt und in den Himmel gezeigt und gesagt, das ist jetzt Gold für dich.
Mauri sitzt ja auch im Studio und man merkt, wie er wirklich mitfühlt bei den Worten, die du sagst. Knallharter Kampfsportler, aber natürlich auch kein knallhartes Herz, sondern einer, dem das sehr nahe geht. Kannst du vielleicht kurz noch sagen, wie denn eure Beziehung zueinander ist? Seid ihr Freunde, seid ihr Verwandte? Wie habt ihr euch kennengelernt?
Also er war schon immer der Trainer, den ich im Point Fight hatte. Da gibt es ja verschiedene Unterkategorien, wo du dich in Kaderlehrgängen triffst. Und ich habe ihn schon immer als Vorbild gesehen. Und dadurch, dass sein Bruder Salvatore Cranieri der Bundestrainer von der deutschen Nationalmannschaft ist und mich auch reingerufen hat, hatte ich quasi schon immer eine Verbindung zu der Familie und auch die Unterstützung. Und so bin ich auch zu Mauri gekommen und habe ihn dann quasi als meinen Trainer ausgewählt, als mein Vorbild. Und wenn man von so jungen Jahren ein Aufwachsen sieht, immer miteinander trainiert, zusammen ins Ausland fliegt, Kämpfe bewältigt, dann kennt man sich auch ziemlich gut. Das ist auch eine Verbindung, wo man sehr gut miteinander zusammenschweißt. Und jetzt hat er mehr oder weniger gewollt, das mit dem Krankenhaus mitbekommen und ist trotzdem bei mir geblieben und hat mich unterstützt. Wo ich sage, das macht nicht jeder mit. Er hat ja auch einiges gesehen, was man nicht so unbedingt sehen möchte. Und er hat trotzdem gesagt, ey, ich unterstütze dieses Mädchen, sie ist mir wichtig, sie hat Talent und ich möchte sie nicht irgendwie fallen sehen. Und dadurch ist unsere Verbindung noch besser geworden. Und ich vertraue ihm fast blind.
Habt ihr dann auch außerhalb der Matte zu tun miteinander wahrscheinlich?
Ja, das haben wir schon immer gemacht. Wir sind schon immer mal essen gegangen oder mittlerweile unterstützt er mich auch in der Firma, denn er macht auch das Marketing, das Management von mir. Also wir arbeiten zusammen, wir trainieren zusammen, wir verbringen sehr viel Zeit zusammen. Genau, jetzt unterstützt er mich im Weinhandel. Wir haben jetzt auch einen Online-Shop, den er mit mir zusammen gemacht hat. Also so ein Mauri wünsche ich jedem, das ist Gold wert.
Jetzt ist seit der WM ein Dreivierteljahr ungefähr vergangen, auch seit den Schicksalsschlägen. Wie geht's dir denn heute?
Es fühlt sich überhaupt nicht an wie ein Dreivierteljahr. Also irgendwie schon, es ist sehr viel passiert. Aber irgendwie denke ich mir, also ich habe die Stimmen noch vor mir, ich habe die Gesichter noch vor mir, ich habe die Tage noch vor mir und ich denke auch noch jeden Tag daran. Ich glaube, das braucht wirklich, wirklich Zeit, um das ganz mal ausblenden zu können, wenn man das überhaupt kann. Aber ich denke positiv. Ich habe sowas erreicht wie diesen Podcast hier und kann vielleicht andere Menschen motivieren dadurch und meine Geschichte soll auch andere motivieren. Es gibt, glaube ich, so viele, die auch Trauerfälle haben und dieses dunkle Loch, von dem ich rede, kennen. Und ich sage immer, egal ob es Kickboxen, Kampfsport oder etwas ist, motiviert euch an das, was ihr liebt. Arbeitet das, was ihr liebt. Oder alle Menschen, die nicht gern zur Arbeit gehen. Das Leben ist viel zu kurz. Traut euch was, seid risikobereit und macht das, was ihr gerne macht. Ich glaube, das ist so mein Tipp, den ich jetzt so geben kann oder was ich jetzt wirklich vom Herzen sagen kann. Denn ich habe gesehen, wie schnell es rumgehen kann und ich möchte alles in einem gewissen Maß gut auskosten können.
Du bist also jetzt, kann man wahrscheinlich sagen, ein bisschen andere als vor einem Jahr, oder?
Definitiv. Klar, war ich schon immer ein bisschen erwachsener durch die Krankheiten von meiner Mama oder ich musste selbstständig sehr früh werden. Aber den 19. Geburtstag habe ich ja dann im Krankenhaus verbracht und irgendwie mit diesem 19. Geburtstag konnte ich auch nicht mehr so naiv durch das Leben gehen. Es gab jetzt keinen mehr, der irgendwie ein bisschen auf dich aufpassen kann, also so vom Gedanken her. Es gibt jetzt quasi mich und meine Oma und das Geschäft und auf was möchte ich mich fokussieren. Ich musste Beerdigungen selber planen, mit dem ich mich noch nie beschäftigt habe. Bestattungsdienst einen Tag nach dem Tod meiner Mutter, das ist schrecklich. Ich kann es nur sagen, man hat gar keine Lust darauf. Und ganze Papiere, Wohnungen ausräumen, Wohnung renovieren, das sind alles Sachen, an die man noch nicht mit 18, 19 gedacht hat und die ich halt durchmachen musste. Und ich sehe es aber positiv. Ich habe es bewältigt irgendwie, natürlich auch mit Hilfe. Und ja, dadurch bin ich halt ein bisschen erwachsener geworden, definitiv. Also ich kann einfach nicht mehr so naiv und spaßig sein, wie ich in der Jugend war, so auf den Punkt zu kommen.
Erwachsen im Schnelldurchlauf quasi.
Ja. Ich bin immer noch ein bisschen Kind, also man kann sehr viel Spaß mit mir haben. Ich freue mich auch mal, 19 zu sein. Aber im Alltag bin ich eine andere Person geworden. Bewusster. Ich lebe definitiv bewusster, würde ich sagen.
Wann bist du ein Kind im Alltag? Wann bist du mal kindisch vielleicht auch?
Ach, wenn ich mit Freunden bin und wir jetzt irgendwie eine spontane Aktion haben oder machen wollen, dann bin ich definitiv dabei. Man kann mit mir Pferde stehlen und irgendwas Spontanes machen. Und ich finde das auch immer toll, wenn man dann über, keine Ahnung, Klamotten und Jungs und solche banalen Sachen redet, weil ich glaube, das braucht man auch mal.
Absolut. Und die finden wahrscheinlich ganz cool, oder? Dass du diesen Sport ausübst.
Ja, ich habe sehr viel Unterstützung. Also ich habe wenige Freunde, ich habe auch sehr viele, in Anführungszeichen, Freunde verloren durch den Schicksal. Schlägen, weil man dann merkt, wer deine wahren Freunde sind und wer für dich da ist und wer eigentlich nur von dir profitieren wollte. Das ist sehr wichtig und ich bin dankbar, dass ich es dadurch gelernt habe. Aber die Freunde, die ich jetzt habe, die unterstützen mich und die sind auch bei mir und die verstehen auch mal, wenn ich keine Zeit habe.
Du merkst schon, wir gehen Richtung Augsburg und Freundschaft und was du gern machst. Und das ist jetzt zwar ein sehr harter Cut irgendwie nach den ganzen schweren Geschichten, aber wir starten unsere Privatrunde quasi immer mit so ein paar Kurzfragen. Das heißt, ich würde zwei Begriffe nennen und dich dann bitten, einen jeweils zu nennen. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Kuhsee oder Müllberg?
Kuhsee. Der ist gleich bei mir.
Ist auch schöner, ja. Sagen die meisten. Teamplayerin oder Einzelkämpferin?
Boah, ich würde sagen beides, aber eher Einzelkämpferin, weil im Endeffekt bist du dann irgendwann immer alleine.
FCA oder AEV?
FCA.
Berge oder Seen?
Berge.
Stadtmarkt oder Citygalerie?
Also früher hätte ich definitiv Citygalerie gesagt. Ich bin auch öfters in der Citygalerie, aber ich liebe den Stadtmarkt und die regionalen Produkte, die es da gibt. Und ich finde, das ist ein anderer Flair und deswegen finde ich den schöner.
Ist vielleicht für dich auch für die Ernährung wichtig, oder?
Ja, also nicht, dass ich jetzt jeden Tag im Stadtmarkt einkaufen kann. Das kann ich mir noch nicht ganz leisten. Aber dadurch, dass ich mich viel mit Ernährung beschäftige, kann ich auch gewisse Lebensmittel sehr gut schätzen. Und auch die Vitamine da drin, die Regionalität, woher kommt's?
Gibt's irgendein Lieblingsessen?
Ich mag Spaghetti Vongole.
Mit Muscheln, oder?
Ja, erst seit neuestem habe ich in Mauris Haus, im italienischen Haus, essen dürfen. Und ich habe davor Muscheln nie gemocht und jetzt ist mein Lieblingsgericht.
Okay, auch im Erwachsenenessen eigentlich. Ich glaube, das schmeckt einem erst, wenn man erwachsen ist, wirklich. Aber es klingt sehr gut. Drei Fragen habe ich noch. Frühaufsteherin oder Nachteule?
Nachteule.
Geplant oder spontan?
Spontan.
Und Hund oder Katze?
Ich bin gegen Katzen allergisch, habe aber immer zwei gehabt. Aber ich würde deswegen trotzdem Hund sagen.
Du hast vorher schon angedeutet, du bist auch gern mit Freunden zum Beispiel in der Stadt unterwegs, gehst auch mal in einen Club. Was sind da so deine Lieblingsplätze in Augsburg?
Also klar, die Maxstraße und der Rathausplatz, den finde ich immer ganz schön, weil man da sehr viele Leute auch mal trifft und da so quasi alles, was sich abspielt. Aber tatsächlich gehe ich auch in Gersthofen in die Sound Factory ganz gerne. Kennst du die?
Nee.
Nicht?
Nee.
Das ist quasi ein größerer Club, wo auch öfters Events stattfinden oder so Auftritte sind. Genau.
Ich bin voll raus aus der Zeit, wo ich feiern gegangen bin tatsächlich.
Ja, aber ich gehe sehr selten in Clubs. Also da gehe ich lieber auf einen Drink in eine Bar oder ein Restaurant oder mach sowas wie Kartfahren oder Trampolinspringen und sowas und verbringe Zeit mit Freunden effektiv, als im Club zu sein.
Kannst du auch einfach mal nur auf dem Sofa quasi chillen, irgendwie eine Serie anschauen? Oder?
Ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Ich habe jetzt meine Wohnung neu renoviert zusammen mit Mauri, der es übrigens renoviert hat, also Allrounder. Aber wenn ich mal Zeit finde, einfach nur zu chillen, dann freue ich mich darauf auch sehr, weil das kommt nicht so oft vor.
Gerade am besten nach dem Sport, oder? Und dann duschen und was essen und dann einfach nichts tun und irgendwann einschlafen.
Bestes Feeling.
Ja. Und das kann ich voll nachvollziehen. Hast du auch sonst irgendwelche, ich sag jetzt mal, harmlosen Hobbys im Vergleich zum Kickboxen? Ist natürlich auch ein Sport, den man kontrollieren kann, der jetzt nicht gefährlich sein muss. Aber hast du irgendwas ganz Langweiliges, was du auch machst?
Also, worin ich nicht gut bin, aber was ich gerne mache, ist Schachspielen zum Beispiel, sowas. Ich fahre auch gern einfach mal mit dem Auto rum und höre gute Musik. Ich lieb's zu tanzen, was ich auch nicht irgendwie in einem Verein mache oder so, einfach rumalbern und einfach mal die 5 Minuten genießen, die man so hat. Ja, sowas mag ich, genau.
Okay, ist doch schön. Wir kommen zum Ende, Alina. Ich habe noch eine Frage, betrifft den Sport und betrifft auch das Private. Und vielleicht fangen wir mit dem Sport an. Was sind da jetzt so deine Ziele für die nächsten Jahre, für die nächste Zeit?
Also für die nächste Zeit ist natürlich das ganz große Ziel, die kommende WM im Oktober in München, auch meinen Titel dort zu verteidigen. Da bin ich gerade noch auf der Suche nach Sponsoren, die mich bis dahin finanziell unterstützen, da das ja kein Profisport in dem Sinn ist und ich eigentlich alles immer selbst finanzieren muss. Genau. Und weiterhin hoffe ich natürlich noch, einige Turniere kämpfen zu können im Kickboxen und auch den Weinhandel ein bisschen größer zu machen, dort meine Karriere zu erweitern. Da gebe ich nämlich gerade alles rein. Und genau, das sind so meine zwei größten Ziele. Und irgendwann so diese finanziell gut aufgestellt sein, um vielleicht eine Familie zu gründen und sowas.
Aber da ist noch Zeit, oder?
Da ist noch Zeit, definitiv. Ja. Aber das ist irgendwie immer mein Gedanke, dass ich erst eine Familie haben will, wenn ich finanziell gut aufgestellt bin. Das ist so der Idealgedanke, kann man nicht planen. Aber genau, deswegen versuche ich jetzt schon damit anzufangen.
Sehr vorausschauend tatsächlich. Weil wir gar nicht übers Geld gesprochen haben, du hast gesagt, du zahlst eher drauf, als dass du was bekommst finanziell. Wie ist das denn? Also für so einen Weltmeistertitel gibt es da Geld?
Nee, gibt es nicht, weil es noch Amateur ist, aber da es international ist, kommt Flüge, Hotels, Ernährung, sowas wie Supplements, die man braucht. Geht definitiv ganz schön ins Geld. Und trotzdem sehen das viele Leute, weil viele dieses Kickboxen auch sehr supporten. Also die Hallen sind immer voll. Und deswegen bin ich immer auf der Suche nach einem Sponsor, auch nach einem Hauptsponsor, der mich unterstützt. Der sagt, hey, das Mädchen, die Geschichte finde ich cool. Und genau, da kann man dann super auch Werbung machen, zum Beispiel jetzt in Deutschland.
Vielleicht hört da jemand zu, der sich sagt, okay, diese junge Frau muss ich unterstützen, wer so viel Charakter zeigt, so viel Durchhaltekraft, so viel Disziplin, so stark ist mental und auch körperlich, dann gern bei uns melden, wir geben das auch gern weiter. Alina, vielen Dank dir, wir haben kennengelernt eine Kämpferin, die auch sehr schwere Zeiten überstanden hat, eine Spaghetti-Vongole-Freundin, eine Stadtmarkt-Freundin, eine ganz normale junge Frau, die aber einen ganz spannenden Sport macht und damit sehr erfolgreich ist. Vielen Dank dir.
Dankeschön. Hat mich auch sehr gefreut, dich kennenzulernen.
Das war Augsburg, meine Stadt. Die Folge hat euch gefallen? Dann teilt sie gerne mit euren Freunden und abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder der Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eure Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank fürs Zuhören.